Dich hat dein Gott erwählt. Das haben wir gerade gehört, ihr Lieben. Und was wir als Schriftlesung gehört haben, ist auch die Grundlage dessen, was wir jetzt miteinander betrachten wollen. Dieses Wort, das Gott ausrichtet an sein Volk. Lasst es uns ganz kurz historisch verorten. Steht im 5. Mose. Das ist die Zeit, als das Volk Israel 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich gebracht hat. Und jetzt kurz davor steht, endlich ins gelobte Land einzuziehen und sesshaft zu werden, Ruhe zu haben, es sich gut gehen lassen zu dürfen. Und da spricht Gott nochmal das ganz Grundlegende seinem geliebten Volk Israel zu, damit sie wissen, wo sie stehen und damit sie auch ganz praktische Anweisungen haben, wie das denn geht, wie es funktioniert als Volk Gottes Leben. Und das ist das Schöne, dass das Alte Testament, das ursprünglich dem Volk Israel zugesprochen war, auch zu uns heute spricht, weil wir im Glauben an Jesus auch zum Volk Gottes gehören. Weil diese Zusagen, die Gott gemacht hat, damals historisch dem Volk Israel, ewig gültige Wahrheit ist, auch für uns heute. Faszinierend. Lasst uns über das nachdenken, was Gott da sagt, in drei Gedankenschritten. Erstens, erwählt. Zweitens, geliebt. Drittens, geheiligt. Heute ausnahmsweise ohne PowerPoint, weil ich weiß, dass der Pastor Lotzi da so besonders begabt ist, brauche ich gar nicht erst anfangen. Das Wort allein versuchen wir heute uns vor Augen zu halten. Erwählt, geliebt, geheiligt. Gott spricht Israel an. Ich habe dich erwählt. Du bist mein Eigentum. Ja, warum? Warum eigentlich? Wie kommt der dazu? Warum Israel? Warum nicht die Schwaben? Tja, wer sich irgendwann mal der Herausforderung des Verliebtseins gestellt hat und vielleicht dann sogar mal einen Knopf dran gemacht hat und man miteinander in der Ehe überwiegend glücklich lebt, stellst du dir da auch manchmal noch die Frage, warum jetzt ausgerechnet ich von meiner Frau, von meinem Mann erwählt wurde? Warum nicht viel bessere, tollere andere? Das ist die Sache der Liebe, die kann man rational nicht erklären. Und das ist gut so. Und genauso verhält sich es mit Gott und seiner Liebe zu Israel. Da tun sich bis heute viele Völker schwer damit. Und deswegen haben wir weltweit auch diese Phänomene des Antisemitismus, des Antijudaismus, des Anti-Israelismus. Weil es viele immer noch nicht aushalten können, dass ausgerechnet Israel erwählt ist. Und Gott sagt auch ganz klar, Israel, nicht weil du so toll bist. Du bist das kleinste Volk. Aber Gott hat sich was dabei gedacht. Und so ist es doch auch heute. Sind die Christen die Mehrheit? Ich weiß es nicht ganz genau, die Einwohnerzahl Kirchbergs. Aber ich vermute mal, dass heute nicht die Mehrheit hier im Gottesdienst beieinander ist. Klar, es gibt noch ganz viele, die das über Video dann auch noch mitverfolgen werden. Und trotzdem, selbst in Kirchberg sind die praktizierenden Christen nicht die Mehrheit. Wir waren schon immer ein kleines Volk, eine Minderheit. Deswegen lassen wir uns jetzt auch gar nicht Angst machen, wenn mal wieder in der Zeitung steht, Kirchenaustritte. Die Verheißung Gottes liegt nicht darauf, dass er sich die Mehrheiten sucht, sondern die Verheißung Gottes liegt darauf, dass er besonders sich um das Kleine und Schwache annimmt und genau da seine Stärke erweist. Und wie klein, schwach und gering wir sind, auch mit unseren technischen und medizinischen Möglichkeiten, das wird uns derzeit so deutlich vor Augen gestellt in der Corona-Pandemie. Da tut es gut zu wissen, dass Gott uns erwählt, gerade da, wo wir nichts tun können, wo wir tatenlos dastehen. Gott erwählt. Und jetzt reden wir nicht bloß über Völker, sondern jetzt geht es wirklich um dich ganz persönlich. Petrus hat es später auch entdeckt. Und er schreibt dann den Christen in seinem Brief 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Hört sich klasse an, gell? Ach, ist das nicht eine super Zusage? Gott hält dich für einen Prinzen, eine Prinzessin. Gott hat dich unendlich lieb. Gott hat gesagt, du bist mein. Das muss man erst mal sacken lassen. Und dann macht aber Petrus weiter und sagt, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Hier bestätigt Petrus genau das, was ich vorhin gesagt habe. Durch den Glauben an Jesus gehören wir jetzt zu dem Volk Gottes dazu, zu dem Eigentumsvolk Gottes, zu dem erwählten Volk, zu dem von Gott für Königinnen und Könige wert geachtet. Wenn es morgen früh mal wieder so ein typischer Montagmorgen ist, der Wecker klingelt viel zu früh, die Freude zur Arbeit oder ans Tagewerk zu gehen, pegelt sich ein irgendwo zwischen 5% und 7%. Die Nacht war auch nicht besonders gut. Die Hitze war drückend. Da ist man förmlich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und dann steht man da im Bad, putzt sich die Zähne und guckt in ein Gesicht. Da wird man am liebsten den Spiegel ausschalten. Ha! In was für ein Gesicht schaust du da? In ein von Gott erwähltes Gesicht, in ein königliches Gesicht, in ein Gesicht, das Gott wert geachtet hat, alles dafür zu tun, dass du sein Eigentum bist. Und deswegen behandle doch bitte Gottes Eigentum nicht so schlecht. Lächel dem mal zu. Und freu dich an dieser Zusage. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Pegel dann deutlich ansteigt. Vielleicht noch nicht ganz 100%, aber schon bei 70? Wir wollen ja Gottes Wahl nicht schlecht machen. Erwählt. Das zweite, geliebt. Du bist mein geliebtes Volk. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das sagt Gott dir heute Morgen zu. Was von Gott ist das? Der Blick in den hebräischen Text offenbart es uns. Er ist der treue Gott. Der, auf den man sich zu 100% verlassen kann. Das hebräische Wort, das da steht, kennen wir von dem, wie wir jedes Gebet abschließen. Nämlich mit dem Wort Amen. Und mit dem Wort Amen sagen wir nicht, so, das war's, erledigt, sondern wir sagen, das ist gewiss wahr. Das stimmt. Darauf können wir uns verlassen. Und genau dieser verlässliche Gott ist es, der dich lieb hat. Du bist nicht immer ganz verlässlich, vermute ich mal. Zumindest wenn ich von mir ausgehe. Aber Gott bleibt immer verlässlich. Er steht zu seinen Zusagen. Eine weitere Beobachtung: Was für ein Gott ist es, der mich liebt? Der freundliche Gott. Hebräischen Chesed. Da sind die Sprachwissenschaftler bis heute noch nicht ganz sicher, was dieses hebräische Wort ganz ursprünglich sagen will. Luther hat an der Stelle mit barmherzig übersetzt. Das trifft es wirklich gut. Aber noch ein bisschen stärker in unsere Alltagssprache rein. Der freundliche Gott. Der einfach so dasteht, dich anblickt und in die Arme schließen will. Und Gott kann das auch in Corona-Zeiten. Das macht ihm überhaupt nichts aus. Und mit seiner Freundlichkeit dir zugewandt ist, obwohl du nicht immer so lebst, wie Gott eine Freude dran hat, bleibt seine Freundlichkeit dir gegenüber ungebrochen. Und das ist nicht nur eine Haltung, die Gott an den Tag legt, sondern das ist auch, wie er sich dir und mir gegenüber verhält. Immer wieder aufs Neue freundlich zugewendet. Unverbrüchlich. Du kannst dir es mit Gott gar nicht verderben, wenn du mal sein Kind geworden bist. Dass bei Mose damals auch gesagt werden musste, dass es auch Verderben gibt für Leute, die sich konsequent von Gott abwenden. Das gehört zur Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes dazu. Aber das ist nicht heute Morgen unser Thema. Wer sich freiwillig Sonntagmorgens 9:45 in eine harte Kirchenbank reinsetzt, weiß schon was von der Freundlichkeit Gottes. Und über die wollen wir heute hören. Es ist also der verlässliche Gott, der freundliche Gott und noch eine Aussage, der verliebte Gott. Gott hat sich regelrecht in dich verliebt. Total verschossen, bis über beide Ohren. Er freut sich so sehr, wenn er dich sieht. Da kriegt er Schmetterlinge im Bauch. Sowas von verliebt. Und da kommen wir nochmal zu der Frage, warum gerade ich? Nochmal, wer sich mal verliebt, kann es in der Regel seiner Verwandtschaft, seinen Freunden nicht rational erklären, warum ausgerechnet die oder der. Und genauso irrational dürfen wir das auch bei Gott annehmen, dass er ausgerechnet sich in mich und in dich verliebt hat. Kein äußerer Grund, kein grandioses Menschenkind. Aber er hat sich verliebt. Verliebte handeln oft irrational, aber effektiv. Aber effektiv. Was da für Handlungen plötzlich an den Tag gelegt werden. Zurzeit boomen ja die Traditionen, die irgendwo hergekommen sind, wo auch immer. Zu meiner Zeit gab es noch nicht. Ich bin schon im Großvateralter. Dass junge Männer die super kreativste Art und Weise erfinden und entwickeln, um ihrer Geliebten einen Heiratsantrag zu machen. Das ist gerade Trend. Und da muss man sich gegenseitig überbieten. Ich erinnere mich an den einen, der ein riesiges Herz aus Fackeln aufgebaut hatte am Hang oben. Und das sah gewaltig aus. So gewaltig, dass dann mein Feuerwehrpiepser sich meldete und wir ausrücken mussten, weil es hieß Feuerschein am Berg. Die Sache war schnell geklärt, wir haben es nicht gelöscht, wir wollten keine Romantikverderber sein. Aber was machen nicht Verliebte Gigantisches, um ihre Liebe irgendwie zum Ausdruck zu bringen? So macht es Gott auch. Er ist verliebt in dich. Israel konnte das wissen. Israel hat es am eigenen Leib erlebt. Gott sagt, ich habe dich herausgeführt aus der Sklaverei in Ägypten. Ich habe dich erlöst, ich habe dich befreit. Du darfst alle Last von dir werfen und aufrecht hinstehen, weil du befreit und geliebt bist. Und das betrifft nicht nur Israel, das betrifft auch uns heute. Genau das hat er in Jesus vollbracht. Uns herausgeführt aus der Knechtschaft unseres Versagens, unserer Schuld und all des Bösen. Johannes schreibt, darin besteht die Liebe, dass nicht wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott hat sich so in dich verliebt, dass er in Jesus dich befreit hat. Was könnte die Folge davon sein, wenn ich mich geliebt weiß? Kommen wir nochmal zurück zu unseren Verliebten, ja? Da hat sich also zum Beispiel ein junger Mann unsterblich verliebt in eine andere junge Frau, vielleicht hier im EC-Jugendbund. Demnächst ist ja auch eine Hochzeit im Jugendbund. Da sind heute manche auf Junggesellenabschied, habe ich gehört. Damit ist der nächsten Samstag richtig gut, nicht hier, ein bisschen weiter weg, aber trotzdem heiraten können. Also, da verliebt sich einer und seine Liebe geht ins Leere. Oh, so ein Frust. Da braucht man aber mindestens 3 Päckchen Tempotaschentücher. Aber dort, wo dieses Verliebtsein erwidert wird, da wird eine Liebesbeziehung draus. Gott hat sich in dich verliebt und jetzt... Interessant. Kann er machen. Ist mir egal. Nein! Gott hat sich in dich verliebt und... Ich mich auch. Danke Gott. Du bist der Beste. Ich liebe dich auch. Die Erwiderung der Liebe. Darauf freut sich Gott so sehr. Darum hat er Jesus gesendet, dass wir seine Liebe erwidern können. Erwählt, geliebt, geheiligt. Gott sagt, ihr seid ein heiliges Volk. Hebräischer Begriff Kadosch. Kadosch wurde verwendet, als damals die Stiftshütte und der Tempel errichtet wurden. Da mussten alle Gegenstände, die man dann für den Gottesdienst gebraucht hat, erstmal geheiligt werden. Gereinigt werden. Besonders angefertigt werden. So gestaltet werden, dass sie in die Stiftshütte, in den Tempel rein können und Gott zur Ehre dienen. Und das macht Gott auch mit seinen erwählten und geliebten Menschen. Er heiligt sie. Er macht sie dazu fähig, in seinem Tempel zu dienen. Er befähigt sie dazu, heilig zu leben. Nämlich, und das kam im Text 3-mal vor, seine Gebote zu halten. Das können wir nicht von uns aus. Aber Gott macht dich dazu fähig, dass du seine Gebote halten kannst. Und was sind die Gebote? Jesus, Paulus, Johannes, alle fassen die Gebote Gottes in dem einen Gebot zusammen. Ich zitiere jetzt Johannes. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Alle Gebote sind zusammengefasst in dem Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten. Das können wir nicht von uns aus, aber Gott macht dich dazu fähig. Er heiligt dich dazu, dass du in Liebe mit anderen umgehen kannst. Es fängt schon in der eigenen Familie an, geht weiter am Arbeitsplatz und auch in der Nachbarschaft. Gell, vor allem, wenn die Gärten aneinander grenzen. Oh, da ist es gar nicht so einfach mit der Liebe. Weil vom Nachbar wächst immer irgendwelcher Krusch drüber, den man nicht brauchen kann. Da ist es im Winter viel einfacher. Es sei denn, es ist Schnee gefallen. Denn der Nachbar schippt nicht so grundsätzlich gut wie ich. Da ist mit der Liebe auch schwierig. Gott macht uns aber dazu fähig. Das müssen wir nicht aus uns selber schöpfen. Er macht uns dazu fähig, dass wir gerecht leben oder letztlich noch, wie Petrus sagt, dass ihr verkündigen sollt seine Wohltaten. Das können wir auch nicht von uns aus. Aber der Heilige Geist schenkt uns zur rechten Zeit die richtigen Worte, etwas über Gottes große Liebe anderen auch so zu sagen, dass sie es verstehen. Die müssen sich nicht gleich bekehren. Das macht Gott. Aber du sprich davon, dass du erwählt, geliebt und geheiligt bist. Amen.